Ich bin ja schon Tür. Vielleicht kann ich euch einen Witz erzählen, jetzt bevor ich hier hochgehe. Hat jetzt mit der Predigt nichts zu tun, aber ich muss ja noch was aufbauen. Treffen sich zwei Freunde und da sagt der eine Freund zu dem anderen, sag mal, was machst denn du heute? Und da sagt er, ach, heute mache ich mal nichts. Und da sagt er, das hast du doch gestern schon gemacht. Ja, ich bin gestern nicht fertig geworden. So, jetzt habe ich alles aufgebaut. Wir sind heute in der letzten Predigt der Daniel-Reihe. Daniel 9 ist dran. Und das Leid passt heute für dieses Thema ganz wunderbar. Er passt generell natürlich mutig für Gott in harten Zeiten immer. Aber diesmal, heute ist es sehr herausfordernd. Da geht es nämlich bei Daniel 9 um das Gebet des Daniel. Daniel 9, 1 bis 19. Wollte ich heute mit uns bedenken. Und ich möchte noch am Anfang beten. Vater, danke für dieses Daniel-Buch und auch für diese herausfordernden Themen generell, aber jetzt auch dieses Thema. Und ich bitte dich, dass du unser Herzen öffnest, dass wir hören, was du sagen möchtest, dass du auch meinen Mund lenkst, dass ich das sage, was du sagen möchtest. Wir wissen, du bist hier. Und wir wissen, wenn du da bist, hat jede Sekunde die Qualität, dass Herzen berührt werden und auch das Herzen verändert werden. Und wir bitten dich um viele dieser Qualitätssekunden jetzt. Danke dafür. Amen. Ja, Daniel ist in den letzten Wochen uns natürlich ein großes Vorbild geworden. Ihr werdet euch daran erinnern, an diese ganzen Predigten, an diesen wunderbaren Predigten. Und gerade ein Vorbild auch in harten Zeiten. Und er, der Daniel, gehört in wenigen Ausnahmen eigentlich in der Bibel dazu, wo von ihm nie ein Makel berichtet wird. Also bis zum Daniel 9, es wird nie ein Makel berichtet, dass er irgendetwas vielleicht falsch gemacht hat. Das ist ganz interessant. Einer der wenigen Propheten, wo der ziemlich gut wegkommt, erstmal. Obwohl er natürlich ein Mensch war, mit sterblicher Mensch, mit und noch sündiger Mensch, natürlich war er das. Ne? Aber es ist interessant, dass Gott da das eigentlich gar nicht so, wie er das manchmal bei anderen macht, so bemerkt. Und ein besonderes Feld, wo er uns ein Vorbild sein kann und mir persönlich ein Vorbild ist, ist das Feld des Gebetes. Und ich will es schon vorwegnehmen, der Daniel 9, da geht es um eine Ähnlichkeit im Gebet, die mich persönlich schon sehr staunen lässt und wo ich mir mehr als eine Scheibe abschneiden kann. Wir hören heute ein wenig oder schauen ein wenig in das Glaubensleben des Daniel hinein. Wir sehen, wie er mit Gottes Wort umging und welches Gebet er sprach. Wir schauen ihn, und wir können ihn jetzt gerade gewisserweise über die Schulter schauen, Daniel 9. Ja, und Es gibt verschiedene Arten des Gebetes. Ich denke an eine Predigt von Derek Prinz, der, das heißt direkt das Gebetsorchester, wo er 40 Arten des Gebetes wohl, denke ich, auflistet. 40 Arten. Ich möchte mal 5 Rubriken nennen, 5 große Rubriken. Das ist, was wir jetzt getan haben schon, Anbetung und Lob. Dank. Es ist Fürbitte. Es ist Bitte und als 5. Bekenntnis der Schuld. Und genau um diese 5. Kategorie geht es in Daniel 9, um Bekenntnis der Schuld. Und ich habe mich gefragt im Vorfeld, jetzt in den Vorbereitungen, welche Rolle spielt denn diese Kategorie überhaupt bei mir in meinem Gebetsleben? Nicht in dem öffentlichen, sondern in meinem im Kämmerchen. Was hat die Bekenntnis der Schuld für eine Rolle bei mir? Ich bin in der Regel schnell dabei mit Bitten. Mit Bitten bin ich schnell zugange. Ich denke auch oftmals ans Danken, aber das Bekennen der Schuld, da habe ich empfunden, ist es nicht so relevant in meinem Leben und in meinem Gebetsleben, obwohl das Vaterunser uns ja letztendlich schon in diese Richtung weist. Denn er sagt uns, das Vaterunser, gib uns nicht unser tägliches Brot, sondern vergib uns unsere Schuld. Das ist also schon im Vater unser. Er bittet also, Jesus sagt, bittet Gott, dass er euch täglich Brot gibt, dass er euch täglich versorgt, aber dass er auch täglich eure Schuld vergibt. Also es ist anscheinend ganz offensichtlich auch wichtig, dieses Gebet, diese Rubrik des Gebetes. Und das hat Daniel erkannt. Und jetzt zurück zu Daniel. Ich habe euch heute einen wieder Hashtags mitgebracht. Der erste, also oben drüber ist das für die älteren Leute, die können das noch lesen, und für die jüngeren sind drunter Hashtag Beten in Sack und Asche. Ich habe das untere gelesen. Das ist der Vers 1 bis 3. Der Meder Darius, der Sohn von, achso, muss ich weiter, Verzeihung. Der Meder Darius, der Sohn von Xerxes, war König von Babylonien geworden. In seinem ersten Regierungsjahr forschte ich, Daniel, in den Heiligen Schriften. Ich las dort, wie der Herr dem Propheten Jeremia ankündigte, dass Jerusalem 70 Jahre in Trümmern liegen würde. Da wandte ich mich mit Bitten und Flehen an den Herrn, meinen Gott. Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Oder wie Luther schreibt, Asche. Ich bekleidete mich in Sack und Asche. Elberfelder sagt das auch so, in Sack und Asche. Es war ja wirklich so, dass damals, wenn man ein Bußgebet gesprochen hat, es wirklich so war, dass man ein Sackgewand, ein Trauergewand angezogen hatte und dass man Asche auf sein Haupt streute. Und dann kam noch das Fasten dazu, was Daniel auch beschreibt. Das war mehr so eine Konzentrationssache. Ich konzentriere mich auf den allmächtigen Gott. Wichtig war auch nicht, natürlich nicht nur das Äußerliche damals, sondern eigentlich war es natürlich die innere Herzenseinstellung. Und Daniel war damals, also unsere Slides sind noch nicht so modern, dass sie den Daniel weiter verändern. Der war nämlich nicht so jung, wie ihr ihn hier seht. Der war ungefähr 85 zu dem Zeitpunkt. Und er hat bis ins hohe Alter nichts an seinem Feuer verloren, nichts an seine Hingabe an Gott verloren mit 85. Der Meder Darius, der wurde von Kyros, der war damals der persische Großfürst, die Babylonier sind besiegt worden, als Unterkönig eingesetzt. Zuständig war er für die Verwaltung des alten babylonischen Gebietes, und es kam dann noch Syrien und ein Teil von Phönizien hinzu. 539 ist der Darius König geworden. Und das erste vollständige Regierungsjahr ist das Jahr 538 vor Christus. Und diese Zahlen sind ganz wichtig. Denn beim Lesen und, wie Daniel sagt, beim Forschen der Schrift, ist ihm wieder eine Zahl aufgefallen. Nämlich die Zahl 70. Hier im Vers 2. 70. 70 Jahre liegt Jerusalem in Trümmern. Und dann wird es eine Veränderung geben. Und er hat Jeremia 25, 11 und 12 gelesen und Jeremia 29, 10, als er dort so da saß. Und da steht so, dass dieses ganze Land wüst und zerstört liegen soll, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihre Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer, und will es zur ewigen Wüste machen. Und 29,10, denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen, und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich mich euch wieder zuwenden, dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder zurück in euer Land. Jetzt sagt der Jeremia nicht ganz genau, wann das losgeht und wann die 70 Jahre dann zu Ende sind, aber es ist schon interessant, überhaupt schon interessant, dass man jetzt 2500 Jahre später weiß, was der Daniel gelesen hat. Das ist schon erstaunlich, was da irgendein Mensch gelesen hat. Und er achtete auf diese 70 Jahre und wusste, das ist Gottes Wort, was Jeremia sagt. Und in den Herzen der Hebräer damals, der Juden damals, da war eine große Sehnsucht nach ihrer geliebten Heimat. Dreimal am Tag, wir haben das vorher gelesen, betete Daniel in Richtung Jerusalem. Alle Jahre des Exils betete er in Richtung Jerusalem. Jerusalem war damals schon die Hauptstadt Israels und nicht erst seit Trump dieses Jahr das festgelegt hat. Das war schon damals so. Und der ganze Psalm 137 thematisiert dieses Thema. Er fängt zum Beispiel an mit den Worten: An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, das ist Jerusalem, an Zion gedachten. Übrigens, das bekannte Lied, By the Rivers of Babylon, ist genau von diesem Psalm her entstanden. Im Psalm 37 lesen wir weiter. Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinen Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Also Daniel nahm diese 70 Jahre ernst und Daniel rechnete aus und sagte, wir fangen an mit der ersten Deportation der Juden, wo er dabei war, wo sie deportiert wurden nach Babel. Und da war er 15 plus 70, deswegen wissen wir, er ist 85. Die 70 Jahre sind jetzt rum, das wusste Daniel. Die sind jetzt rum. Und wenn man das sieht, da 605 war die erste Deportation, minus 70 sind 635, 636 nach Zählweise. Und genau so war es. In diesem Jahr empfahl Kyros und befehlte Kyros wieder den Aufbau Jerusalems. Gott hält seine Verheißung, wie es in Vers 3 steht, nicht zurück. 70 Jahre, die sind um und es geht los. Die Rückkehr stand ja zum Greifen nahe. Zurück in unser geliebtes Land. Aber warum steckt das sich dann in Sack und Asche? Es war doch alles in Ordnung, er hätte doch jubeln können. Hey, die 70 Jahre sind um, jetzt kann es wieder losgehen. Warum in Sack und Asche? Und hier greift unser zweiter Hashtag. Wir bekennen unsere Schuld. Im Vers 4. Ich bekenne dem Herrn die Schuld unseres Volkes. Ach Herr, du großer und ehrfurchtgebietener Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Doch wir haben gegen dich gesündigt und großes Unrecht begangen, als wir dir den Rücken kehrten. Ja, wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen umgangen. Die Mahnungen deiner Diener, der Propheten, schlugen wir in den Wind. Dabei haben sie in deinen Auftrag zu unseren Vorfahren, unseren Königen, den führenden Männern und dem ganzen Volk gesprochen. Also schnell wird klar, der Daniel stand anscheinend irgendwie unter Schock, als er sich mit dem Ende dieses Exils beschäftigte. Er war so bestürzt, weil er das Kernproblem kannte, was die Leute noch aufwiesen, nämlich die Sünde. Und so konnte er sich aufgrund dieses Kernproblems nicht einfach so oberflächlich freuen. Er musste befürchten, dass das Volk nicht geistlich vorbereitet war auf diesen großen Tag. Und er bekannte diese schlimmen Sünden, die das Volk gegen Gott begangen hat. Und wie schon gesagt, wir wissen, dass Daniel ein ziemlich geheiligtes Leben geführt hat. Bereits im jungen Alter lebte er abgesondert. Denn Gott selbst stellt dem Daniel ein wunderbares Zeugnis in Hesekiel 14, Vers 14 aus. Dort steht, und wenn dann diese drei Männer im Land wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der Herr. Also Daniel war ein super Kerl. Wir erfahren von Daniel in keinster Weise, dass er irgendwie sich schuldig gemacht hätte. Müsste da nicht Fürbitte dran sein von Daniel her? Müsste er nicht sagen, so in die Richtung, Herr, erbarme dich für dieses Volk. Sie haben gesündigt. Und es steht hier viermal in zwei Versen, Vers 5 und Vers 6, viermal das Wort wir. Wir haben gesündigt. Das ist ja eigentlich nicht typisch. Es ist oftmals in der Bibel dieses Ich in seiner Singularform. Also zum Beispiel Lukas 15, der verlorene Sohn kommt zurück und sagt, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Oder Lukas 5 sagt Petrus zu Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist ja so, dass jeder Mensch, der auch Christ wird, diese persönlichen Sünden bekennen muss vor Gott. Erkennen muss, dass er ein sündiger Mensch ist. Das ist wie bei, früher gab es ja, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so gibt, aber früher gab es so diese Drehkreuze bei den Supermärkten. Ne? Aldi, Lidl, Plus und Co. Da hat man den Wagen so durchgeschoben und dann ist es durch so ein Drehkreuz. Und da ist man nur ein Mensch durchgegangen. Man konnte also nicht die ganze Familie durchschleusen, immer nur einer ging durch. Und Ja, es ist keine Garantie, dass deine Kinder Christen werden, bloß weil du Christ bist. Sie müssen sich selber entscheiden. Sie müssen sich selber entscheiden. Du kannst nicht deine Familie durchschleusen. Jeder muss einzeln die Entscheidung treffen. Und Daniel hat auch so gebetet im Vers 20, das haben wir jetzt nicht hier. So betete ich und bekannte dem Herrn meine Schuld, meine Schuld und die Schuld meines Volkes. Also Daniel sagt hier viermal in zwei Versen, wir haben gesündigt. Er versteckt sich auch nicht einfach dahinter, hinter dem wir, sondern zieht hier einen Schuh an, den er eigentlich nicht anziehen müsste nach unserer Lesart. Deshalb habe ich vorher gesagt, der Daniel ist ein sehr positives Beispiel. Was macht Daniel hier? Er stellt sich offensichtlich unter die Schuld dieses Volkes. Er macht einen priesterlichen Dienst für das Volk. Und das ist ganz wichtig, denke ich, dass hier Daniel damit sagt, ich bin nicht besser wie die anderen. Ich bin vielleicht nach menschlichen Ermessen ein bisschen frommer. Aber gemessen an diesem heiligen, wunderbaren, ewigen, wahren Gott bin ich nicht besser wie die anderen. Daniel ist schon von seiner Sündhaftigkeit überwältigt, weil er Gott kennt. Und wer kann denn schon sagen, dass er frei ist von Sünde, wenn er vor Gott steht? Daniel hielt sich für nichts Besseres, sondern identifizierte sich vollständig mit seinem Volk. Und aus diesem Grund konnte er stellvertretend überhaupt für sein Volk beten, dass die Ungehorsam und die Sünde des Volkes sozusagen von kollektiver Natur waren. Das zeigt sich deutlich in den Versen 7 und 8. Ich lese uns vor. Du, Herr, hast recht gehandelt. Wir haben es verdient, dass du uns so schwer bestrafst und in andere Länder vertrieben hast. Wir müssen heute beschämt vor dir stehen, die Bewohner von Juda und Jerusalem und alle vertriebenen Israeliten nah und fern. Unser ganzes Volk hat dir die Treue gebrochen. Und ich denke, das kann auch heute für uns ganz wichtig sein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann dürfen wir uns nicht mit anderen vergleichen, sondern wir müssen unser Leben im Licht Gottes betrachten. Und in diesem schonungslosen Aufdecken von Sünde, da bringt Daniel im innersten Wesen von Sünde auf den Punkt, was eigentlich das Schlimme daran ist. Er schreibt hier, wie ich schon vorgelesen habe, im Vers 7, unser ganzes Volk hat dir die Treue gebrochen. Das ist das Problem. Und das hat nicht nur Daniel erkannt, auch David. Als er seine menschlich größte Sünde begangen hat, den Ehebruch mit Bathseba und dann den Auftragsmord an Uriah, der Mann von Bathseba war. Dann sagt David im Psalm 51, Vers 6, gegen dich habe ich gesündigt. Gegen dich allein. Was du als Böses ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Damit hat er nicht bestritten, dass er auch Menschen verletzt hat und den Menschen Böses angetan hat. Aber mit dem allein sagt er deutlich, wer am meisten angegriffen wird von der Sünde. Und das bist du, Gott. Wisst ihr, das ist der wahre Grund auch, warum wir Sünde in unserem Leben und auch Sünde in der Gemeinde so ernst nehmen sollten. Weil es sich immer in erster Linie gegen Gott richtet. Gegen Gott richtet sich die Sünde, nicht gegen uns, nicht gegen mich. Es richtet sich gegen Gott. Es geht ja hier nicht darum, wenn wir eine Gemeinde bauen mit Gottes Hilfe, da geht es ja nicht um irgendwelche Vereinsmeierei. Da geht es ja nicht darum, irgendwie so eine bürgerliche Ordnung herzustellen, eine heile Welt herzustellen in der Gemeinde, sondern es geht darum, dass wir Gott auch nicht enttäuschen. Sünde richtet sich in erster Linie gegen Gott. Das hat Daniel, das hat David verstanden. Ja, Herr, wir haben gesündigt. Ja, wir haben das Urteil verdient. Wir erkennen, Gottes gerechtes Urteil, der nächste Hashtag. Weil du ein gerechter Gott bist, haben wir den Fluch folgerichtig verdient. Ohne Wenn und Aber, sagt hier Daniel. Vers 11 bis 14. Israel hat deine Weisungen missachtet und deine Worte in den Wind geschlagen. Deshalb hat uns nun dein Fluch getroffen, den du im Gesetzbuch deines Dieners Mose allen angedroht hast, die sich gegen dich auflehnen. Noch nie ist über ein Volk ein solches Urteil hereingebrochen, wie es die Menschen in Jerusalem jetzt erleben. Du hast deine Drohungen gegen uns und unsere führenden Männer wahrgemacht. Ja, du hast uns ins Unglück gestürzt, wie es im Gesetzbuch des Mose angekündigt ist. Und wir haben auch nichts unternommen, um dich wieder gnädig zu stimmen. Herr, unser Gott, wir sind nicht von unseren falschen Wegen umgekehrt und haben uns nicht an deine Wahrheit gehalten. Darum hast du entschlossen, uns die Folgen spüren zu lassen. Unsere Strafe war gerecht, so wie alles, was du tust. Herr, unser Gott, wir aber wollten nicht auf dich hören. In Vers 11, deshalb, Vers 14, darum. Daniel sagt, unser Unglück kam ja gar nicht von ungefähr. Es ist eine folgerichtige, gerechte Entwicklung gewesen, weil du ein gerechter Gott bist. Und hier verstehe ich natürlich immer besser, warum Daniel so ungemein wichtig war, zu beten und die Sünde seines Volkes zu bekennen. Sie waren 70 Jahre im Exil und jetzt will Gott das Exil aufheben. Na klasse, Halleluja. Er hat Angst, wenn das Volk keine Umkehr tut, dann können sie in ihre Heimat sicherlich zurück. Gott hält sein Wort. Aber dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie die Beziehung zu Gott wieder verlassen und der nächsten Katastrophe entgegenrasen würden. Und Daniel hatte recht behalten. Seine Befürchtungen sind Wahrheit. Im Jahre 70 sind sie wieder vertrieben worden durch die Römer. Und fast 2000 Jahre oder fast 1900 Jahre. Und erst 1948, am 14. Mai, als Israel wieder gegründet wurde, der Staat Israel, sind sie offiziell wieder zurückgekehrt in ihr Land. Gott hält sich an seine Verheißungen, aber wieder mussten sie 1900 Jahre ein Exil durchmachen. Daniel sah sozusagen die Gefahr dieses Teufelskreises und deshalb betete er so intensiv. Und da ist Daniel, ich denke, für uns alle ein Vorbild. Er erkennt, dass es nur einen objektiven Maßstab gibt für die Schuld und das ist das Gesetz Gottes. Wenn es nur um unsere, um meine und deine Gerechtigkeit geht, dann haben wir vor Gott null Chance. Wir haben keine Chance. Wenn es nur um unsere Gerechtigkeit geht, dann bleibt uns nur die Strafe. Es gibt einen objektiven Maßstab Gottes und das ist das Gesetz Gottes. Im Vers 12 und 13 sagt er das hier. Und Paulus hat es genauso gesagt. Er sagt, Erkenntnis kommt oder Erkenntnis der Sünde kommt. Paulus, das weiß Daniel. Also der Maßstab Gottes ist das Gesetz des Mose. Das weiß Paulus, das weiß Daniel. Der Maßstab ist völlig klar. Der Maßstab ist ganz klar benannt. Wisst ihr, und manchmal geht es mir in letzter Zeit so durch den Kopf, dass wir auch manchmal deutlicher das in unseren Gemeinden sagen müssten. Wir kommen ja, und ich bin ja der absolute Vertreter dafür, wir kommen ja zu über 90% ja immer von der Liebesseite her. Das ist auch wichtig und das ist richtig und davon bin ich auch überzeugt und das besingen wir ja in den Liedern. Das ist absolut, ich bin ja wie gesagt der Vertreter davon. Gott liebt dich und er macht alles für dich. Er will das Beste, haben wir vor uns gesungen. Er will das. Er möchte auch, dass es dir gut geht. Das ist alles okay. Aber meine Frage ist, sollten wir nicht auch manchmal die Balance finden in Richtung, Gott ist aber auch allmächtig. Gott ist aber auch heilig. Gott ist kein Spielball unserer Annehmlichkeiten. Hebräer 13, Vers 31, das ist Neues Testament übrigens. Wehe dem, der an die Hand des allmächtigen Gottes fällt. Auch das steht in der Bibel. Und wenn man jetzt diese Wucht dieses logischen Beweises spürt in diesen Versen, mit dem Gott uns Menschen beurteilt, und zwar zu Recht beurteilt, dann wird auch klar, warum Daniel im Vers 9 sagt, doch du, Herr, unser Gott, bist voller Erbarmen. Bei dir finden wir Vergebung, obwohl wir von dir nichts mehr wissen wollten. Und nur unter dieser Voraussetzung lässt sich das überhaupt ertragen, was Daniel hier schreibt und was ich auch sage. Doch du, Herr, Unser Gott, bist voller Erbarmen. Bei dir finden wir Vergebung. Bei dir ist Vergebung und Barmherzigkeit. Und wer das erkennt und begreift, wie er vor Gott dasteht, der bittet Gott nicht um Gerechtigkeit, sondern er bittet Gott nur noch um Barmherzigkeit. Erst wenn wir die Wucht, sozusagen diese Wucht unserer eigenen Schuld erkennen, dann können wir nicht mehr um Gerechtigkeit schreien, sondern um Barmherzigkeit. Und wir haben das Glück. Hashtag 4. Wir kennen nur einen Ausweg. Und darum mündet das Gebet des Daniels so in den letzten Versen, Verse 15 bis 19, in so ein wunderbares, es ist sehr bewegend, ein wunderbares Ende. Ja, Herr, wir haben gesündigt und dir den Rücken gekehrt. Du bist unser Gott. Du hast uns, dein Volk, mit starker Hand aus Ägypten befreit. So hast du deinen Namen in aller Welt bekannt gemacht. Noch heute spricht man von deinen Taten. Immer wieder hast du deine Gerechtigkeit und Treue unter Beweis gestellt. Sei nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und über deinen heiligen Berg Zion. Schon unsere Vorfahren haben große Schuld auf sich geladen. Auch wir haben weiter gegen dich gesündigt. Jetzt sind Jerusalem und unser ganzes Volk zum Gespött aller Nachbarvölker geworden. Herr, höre doch jetzt, wenn ich zu dir flehe, unser Gott, blicke wieder freundlich auf dein Heiligtum. Es geht um deine Ehre. Wende dich mir zu und höre mich, du mein Gott. Öffne deine Augen und siehe, wie es um uns steht. Die Stadt, die deinen Namen trägt, liegt in Trümmern. Wir fliehen zu dir. Wir flehen zu dir und nicht, weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Herr, vergib uns. Greif ein und handle. Um deiner Ehre willen zögere nicht länger. Herr, es geht um deine Stadt und um dein Volk. Dieser Abschnitt geht mit dem Lobpreis Gottes los und endet. Und das ist der Höhepunkt im Vers 18. Wir fliehen zu dir, nicht weil wir die Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Genau das ist der Punkt. Wir haben gar nichts verdient. Wir bitten dich aber, dass du gnädig und barmherzig bist. Das, was Daniel hier betet, da nimmt er eigentlich Römer 3 vorweg. Das ist die Frage des Paulus und auch des Martin Luther. Wie können arme Sünder vor dem heiligen Gott bestehen? Und Paulus schreibt, es gibt nur einen Ausweg. Nämlich die Beugung vor dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Dem einen alleinigen Retter für unsere Sünde und für unsere Schuld. Herr, wir berufen uns nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern allein auf deine große Barmherzigkeit. Und wenn wir das ernst nehmen und dann begreifen, was auch dem Paulus für Zentnerlasten runterfielen oder was dem Luther für Mühlsteine von der Seele plumpsten, als er zu dieser großen Erkenntnis kam. Gott entscheidet über dein und über mein Leben. Und nicht auf Basis deiner und meiner Gerechtigkeit, sondern er hat einen Ausweg geöffnet. Und dieser Ausweg hat einen Namen: Jesus Christus. Der Sohn des allmächtigen Gottes, weil er die Strafe für mich und dich getragen hat. Er hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Darum kann ein heiliger Gott heilig bleiben und trotzdem barmherzig sein. Das ist der Ausweg. Schon Daniel hat den Ausweg gekannt, denn er kannte zwar den Namen Jesus Christus nicht, aber in Daniel 7, Vers 13 spricht er von einem Menschensohn, dass er kommen wird, der endgültige Richter und endgültige Retter. Schon Daniel wusste es. Und deshalb redet Daniel hier im Vers 15, Gott, du hast unser Volk doch schon aus Ägypten befreit, tu es noch einmal. Dieses Zeugnis geben hat im hebräischen Sinn nicht nur, so wie wir sagen, ich zeuge mal davon, ich erzähle mal, was Gott gemacht hat. Das ist die eine Seite. Zeugnis ist im hebräischen Sinne auch, so wie es Daniel hier auch indirekt durchschimmern lässt, tu es noch einmal, Gott. Tu es noch einmal. Du hast unser Volk schon aus Ägypten herausgeführt. Tu es bitte noch einmal. Befreie uns von der Sklaverei der Sünde. Zeig uns den Ausweg. Und wir kennen den Ausweg. Es ist dein Sohn Gott, Jesus Christus. Und wenn du das vielleicht heute zum ersten Mal erkannt hast, wie wichtig auch Gott die Sünde ist, und dass es in erster Linie gegen Gott sich richtet, wenn du vielleicht im Innersten begriffen hast, wie Gott deine Sünde ernst nimmt, dann kann ich dich auch nur inständig bitten, flüchte zu diesem Ausweg. Flüchte zu diesem Ausweg in Vers 18. Sag es ihm. Sag ihm, ich vertraue dir. Gott, ich vertraue nicht auf meine Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit, auf Jesus Christus. Ich möchte, dass du mir vergibst. Ich erkenne, dass du, Jesus, am Kreuz für mich gestorben bist, für meine Schuld, für meine Sünde. Ich möchte gern die Tür aufmachen zu diesem Ausweg. Und dann kannst du vielleicht wie im Vers 19 sagen, Herr, vergib uns, greif ein und handle um deiner eigenen Ehre willen. Zögere nicht länger. Herr, es geht um deine Stadt und dein Volk. Ich hätte Lust, nochmal die Verse 20 bis 27 zu bedenken, aber das ist eine ganze Predigt für sich, wo dann über Endzeit die Rede ist, also das wäre noch mal hochinteressant. Aber mir ging es erstmal wichtig darum zu sagen, es geht um Gottes Ehre und es geht um seinen Namen, um seine Ehre. Und habt ihr noch 5 Minuten? Ja. Ich gebe euch dann einen Kaffee aus für alle. Wenn man so die Predigt vorbereitet, jedenfalls mir geht das so, ich lese dann natürlich immer den Kontext ringsrum, nicht immer, aber in dem Fall hat mich das sehr interessiert. Und was mich, ich hatte da wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man liest das 10, 20, 30, mal 100 Mal und plötzlich kommt etwas. Du kannst ruhig schon spielen hier. Dann plötzlich kommt Gottes, als wenn Gott zu ihm spricht. Und das ist mir bei Daniel 5 passiert. Da hat Dirk, denke ich, drüber gepredigt, wo das mit dieses Fest des Belsasar, dieses vorhergehenden König, im Angesicht der Feinde. Und dann kommt diese Schrift, Mene, Mene, Tegel, Upasim. Was heißt Mene? Also ist aramäisch. Mene, von Mena zählen. Also deine Tage sind gezählt. Das sagt ja auch das Wort Gottes. Meine, deine Tage sind gezählt. Unsere Zeit ist in seinen Händen. Und Tegel gewogen und für zu leicht befunden. Und Upasim ist also von Peres, diese Reiche, deine Reiche sind zerstört. Das geht auch um dieses Standbild. Und ich hatte mir gedacht, was würde denn Gott, das war für mich so eine Frage, die kam mir plötzlich kam, was ist denn, wenn ich vor Gott irgendwann mal stehe? Und ich weiß es schon seit Jahrzehnten, dass es irgendwann mal passiert. Was würde Gott zu mir sagen, wenn es um meine Leistung geht? Um das, was ich so geschafft habe in meinem Leben. Ein bisschen mit meiner, ein bisschen Intelligenz, ein bisschen Fleisch, so ein bisschen Weisheit, so ein bisschen so. Ja, ich habe gepredigt hin und wieder und der eine oder der andere hat gesagt, es war schön. Und ich habe Seelsorge viel gemacht und da haben auch manche gesagt, die E2-Tipps waren schön. Ja, ich habe mir auch Mühe gegeben. So, Gott, was sagst du? Und Gott, ich bin mir sicher, das kam mir hundertprozentig sofort sicher, wenn es um meine Leistung geht, würde er sagen, Mene, Mene, Tegel. Über mein Leben nicht, Upa Sim, ich habe keine Reiche, Gott ist weg, aber Mene, Mene, Tegel. Ich würde sagen, Uwe, deine Tage sind in meiner Hand. Du bist zu leicht, wenn es um deine Leistung geht. Du bist zu leicht, du bist ein religiöses Leichtgewicht. Und dann kam mir in den Sinn, dass Jesus sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Oder wie Paulus sagt im Galater 2, Vers 19, ich habe mit Christus am Kreuz gehangen. Meine Schuld, meine Sünde habe am Kreuz gehangen. Jetzt lebe nicht nur ich, sondern Christus lebt in mir. Weil er für mich sein Leben hingegeben hat. Und wenn man dem Bild von diesem Daniel 5 uns überlegen, dann heißt das, Jesus gibt sein Leben in meine Waagschale hinein. Und dann stehe ich vor Gott nicht mehr mit meiner Leistung, sondern mit Jesus in der Waagschale. Und dann sagt Gott, mene, mene, Tegel ist für dich überhaupt gar keine Option. Und nicht, weil ich so schön gepredigt habe und ein, zwei Mal gesagt habe, es war ganz gut. Und ob ich Seelsorge gemacht habe oder Ältester der Gemeinde war. Sondern weil Christus, weil Jesus mit in der Waagschale ist. Nicht wegen meiner Leistung, sondern wegen seiner Leistung. Weil was er getan hat, ist mene, mene, Tegel für mich nicht mehr relevant. Ich will niemandem so nahe treten, aber ich vermute, es geht euch genauso. Weil es jedem so geht auf dieser Erde. Und ich denke manchmal, sagst du, Bärbel, wenn manchmal so berühmte Leute, die mir anhimmeln, ob das Filmschauspieler sind, Musiker, oder die maßig vollbracht haben, die vielleicht Unternehmen gegründet haben, die wissenschaftliche Sachen entwickelt haben, wo ich das auch, oh, ich denke an Stephen Hawking, der dieses Jahr gestorben ist. Der ist der wohl intelligenteste Mensch dieses Jahrhunderts. Das sagt man von ihm, dass er sogar vierdimensional gedacht hat. Ich war froh, wenn ich meine drei Dimensionen hinkriege, Länge, Breite, Höhe. Da kann ich mich überhaupt gar nicht messen mit dem Kerl. Also das ist ja, der ist neben Isaac Newton und Charles Darwin beerdigt. Ne? So eine. Und viele andere, die was auf die Beine gestellt haben, wo ich mich dahinter verstecken könnte, menschlich gesehen. Und dann sagst du, Bärbel, und wenn er jetzt Jesus nicht hätte, was nützt ihn das? Was nützt ihn das? Die Mechanismen, die wir hier in unserem Leben gehen, sind nur bis zur letzten Splitsekunde dieses Lebens. Ab dann zählt was anderes. Ja, und da möchte ich uns vielleicht jetzt noch ein, zwei Minuten geben, dass du vielleicht über dein Leben nachdenken kannst und sagst, wo habe ich da noch in diese Richtung Defizite? Dass ich Gott, vielleicht habe ich das noch nie gemacht, vielleicht hast du das noch nie gemacht, du hast gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, dass man einladen kann, Jesus in die Waagschale einladen kann, Jesus in sein Leben einladen kann. Dass du vielleicht spürst, ja, Christus ist für mich ans Kreuz gegangen. Das habe ich mit 28 Jahren gespürt. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Ich hätte es für mich nicht gemacht, weil ich mich kenne. Aber Jesus hat es gemacht, weil er mich kennt. Und das hat er für jeden von uns. Vielleicht, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das muss niemand anders wissen. Wenn du im Stillen vielleicht zu Gott sagst, ja, ich habe das erkannt. Du hast dein Leben für mich gegeben, Christus. Ich kann vor dir ja eigentlich nicht bestehen. Vielleicht kann ich manche menschlich beeindrucken mit irgendwelchen Leistungen und kriegt auf die Schulter geklopft. Ist ja auch schön, wenn wir ermutigt werden. Aber vor Gott, vor dem allmächtig heiligen Gott, mene, mene, Tegel. Aber das muss, du kannst, wenn du das im Herzen hast, dass Gott das vielleicht zu dir sagt, wie es zu mir mit meiner Leistung gesagt hätte, dann musst du nicht so nach Hause gehen. Dann kannst du sagen, ich lade Christus ein. Ja, Herr, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Ich lade dich in diese Waagschale mit ein. Und dann ist mene, mene, Tegel überhaupt keine Option für mich. Sondern kann ich jetzt schon befreit aufleben und kann mich freuen auf das, was kommt. Wenn du das tun möchtest, dann gebe ich, wie gesagt, so ein, zwei Minuten Zeit. Und vielleicht kann wen die Zeit beenden mit dem Gebet. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn vielleicht der eine oder die andere dann zu uns vorkommt. Hier zu den Ältesten, das sind alles liebe Leute, und das vielleicht auch sagt. Oder wir können vielleicht zusammen beten. Oder wir können ein, zwei Tipps geben, wie es weitergehen kann, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, vielleicht zum ersten Mal. Oder du sagst, weißt du, ich habe das schon gemacht, aber die Umstände sind in meinem Leben so schlimm geworden. Ich bitte, es ist mir einfach wieder weggerutscht. Dann gibt auch Gott jetzt, streckt seine Hand aus. Wenn du vielleicht sagst, weißt du, ich habe Probleme mit meinem Leben, das in Eheprobleme sind, finanzielle Probleme sind oder Probleme, dass ich lange einen Partner suche und keinen finde und so weiter und so fort. Das kannst du Gott geben. Und kannst du wieder sagen, Jesus, komm du in mein Leben hinein. Führe, leite du mich. Auch das ist möglich in dieser Zeit. Das ist die beste Entscheidung, die du tun kannst. Meine beste Entscheidung war es. Die zweitbeste war, die Bärbel zu heiraten.
Amen.